Mit wem kommst du?
Er hat ganz auf den direkten Weg zu uns gefunden.
Ich werde die Frage richtig erhalten.
Durch mich. Genau. Nein, ich glaube, du hast das elektronisch aufgespürt.
Zufällig.
Genau. Das ist alles zufällig.
Ja. Ich bin etwas konservativer und kam durch ganz.
Schön. Ja, meine Lieben, 99. Vortrag zum Thema. Neues Semester. Kurz am Anfang so ein bisschen eine Zusammenfassung, Überblick, was bisher geschah. Also wir haben uns beschäftigt lange, lange Zeit jetzt mit den 7 Schöpfungstagen, mit den 6 bzw. 7 Schöpfungstagen, also der 7. Tag, der Tag der Ruhe, und sind eben ausgegangen von dieser hebräischen Urfassung, deswegen auch, weil es die Anregung von Steiner gibt, dass da in der Sprache selber einfach noch gewaltige Imaginationen drinnen liegen, in der Sprache selber. Also das heißt, die Laute, wenn man sich die als Bild vergegenwärtigen kann, weil alle Laute eigentlich Formkräfte auch haben, also Vokale haben mehr Stimmungen, Seelenstimmungen, die Konsonanten bilden eigentlich Formen. Puh, oder rrr, ist irgendwas, was sie dreht oder bewegt oder da stellt sie was hin und so weiter, also ein ganzes Gebiet Sprachgestaltung oder sowas, was bei Steiner ja ganz groß dann ausgeführt wurde. Also da liegen ganz konkrete Bilder drinnen, eben in dieser althebräischen Sprache, und in den moderneren Sprachen ist es ja dann teilweise so, dass es viele Bedeutungsverschiebungen und so weiter gegeben hat, sodass teilweise die Bilder, die dann hinter den Worten stecken, nicht mehr zusammenstimmen mit dem, was wir heute verstehen. Also da muss man schon zu solchen alten Sprachen zurückgehen. Das Hebräische war ja auch lange Zeit im Prinzip eine tote Sprache, das dann manche Arabis halt noch gesprochen haben, aber das nicht mehr als lebendige Sprache da war, erst jetzt dann in Israel wieder belebt wurde im Grunde. Also und im Grunde aber sich nicht so stark verändert hat, also man versteht mit dem heutigen Hebräischen auch noch das alte Bibelhebräisch und umgekehrt, also könnte sie alter Hebräer, könnte sie heute auch verständigen in Israel, also es sind nicht so viele Verschiebungen, es sind halt neue Worte dazugekommen, also Anglismen und alles mögliche, die dann halt einhebräischt wurden oder so, aber im Kern ist also vieles erhalten geblieben, und da sind diese Bilder drinnen. Wir haben versucht, also ganz uns auf diese Bilder einzulassen, eben weil wir viel mit der Sprachgestaltung arbeiten, so in unserem Kreis da, und haben versucht, aus den Bildern heraus das zu entwickeln, weil gerade diese Schöpfungsgeschichte, so auf den ersten Blick, wenn man sie vergleicht mit anderen Schöpfungsmythen anderer Völker und Kulturen, ist sie eigentlich im Grunde relativ bescheiden. Und sehr knapp, also diese 6 Schöpfungstage, ich meine, jetzt schaut es noch relativ viel aus, aber das ist halt groß geschrieben und Dinge, in Wirklichkeit ist das gar nicht so viel. Und die eigentliche Botschaft steckt aber sozusagen zwischen den Zeilen. Sie wird dann fassbar, wenn man also diese Bilder zum Leben erweckt und sich sozusagen in der Seele, schon in dem ersten Wort, in dem Brigitte, da ist puh, irgendwas bläht sich da auf, irgendwas blustert sich auf, da drinnen ist Regsamkeit, also vor allem seelische Regsamkeit, das R sind immer sehr stark astralische Kräfte, also seelische Kräfte, die da in Regsamkeit kommen. Das Sch, 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 das ist ein sehr interessanter Laut bei den Hebräern. Bei den Hebräern ist das Shin einer der Mütterbuchstaben. Also es gibt 3 Mütter. Das Shin, das Aleph und was ist das dritte? Das M, das Mayim. Also das M. Das M steht für das wässrige Element eigentlich. Das Aleph hat mit dem Atem zu tun, mit dem Luftelement. und das Sch, das Zischen des Feuers irgendwo drinnen. Beim Steiner sagt, und da habe ich lange Zeit gekiefelt dann, weil man denkt, das sagt eigentlich ganz was anderes, beim Sch, im Sch, schießt der Geist in die Materie. Aber genau das meinen die Hebräer auch irgendwie, nur ist es bei so wie Steiner ausdrückt, ist es so in dem Moment gefasst, wo es schon wirklich ganz ins Materielle geht, und bei den Hebräern ist es noch ganz am Anfang, weil es kommt eigentlich aus dem Feurigen heraus, also aus diesem feurigen Willen, aus dem Geistesfeuer, wenn man so will. Weil Feuer ist, oder die Wärme überhaupt, ist was ganz Interessantes. Aber wenn wir es jetzt rein von der Sprache her nehmen, wir sprechen von der äußeren Wärme, wir sprechen aber auch von Seelenwärme zum Beispiel. Oder vom Geistesfeuer, vom Funken des Geistes und so weiter. Das sind immer wieder die Bilder des Feuers. Und diese Wärme ist eigentlich so ein Tor, das sich durchzieht durch alle Weltebenen. Also vom höchsten schöpferischen Geistigen bis herunter eben ins Materielle hinein, wo es dann hineinschießt. Und dieses zischt also sozusagen wirklich von der schöpferischen Quelle herunter, bis es in die äußere Wärme kommt und sich sogar dann verdichtet bis zum Luftelement, zum Wasserelement und zum festen Erdelement, sogar in dessen Tiefe aber genauso dieses Urfeuer drinnen liegt. Ich meine, das können wir heute ja überall erleben, wo die Kernkraft freigesetzt wird. Ich meine, da wird ein bisschen von dem Feuer freigesetzt. Und dann merkt man gleich, also welche gewaltigen Mengen da drinnen liegen. Und in dem Sch ist also dieses Schießen des Geistigen in etwas, wenn man will, Stoffliches hinein, oder ist auf dem Weg der Verstofflichung. Also das meinen die Hebräer auch damit. Also ein Geistiges, das sich auf den Weg zur Verstofflichung macht, allerdings noch ganz zart am Anfang, weil das Erste, was geschaffen wird, ist noch lange nicht äußere Wärme oder gar Luft oder irgend so etwas, sondern das Erste, was geschaffen wird, ist etwas Seelisches. Seelenkräfte eigentlich, die geschaffen werden, die da am Anfang der Schöpfungsgeschichte mit dem Brigitte, noch ganz ungeordnet tätig eigentlich sind. Also einfach eine wilde Bewegung. Das, was später dann auch mit dem Tohu Wabohu in der Übersetzung gerne gesehen wird. Wobei da allerdings schon eine gewisse Ordnungsstruktur in Wahrheit hineinkommt. Wir haben das uns jetzt dann näher angeschaut. Also das da mit dem Tohu und Bohu, da sind eigentlich schon zwei Gestaltungskräfte wirksam, was von innen ausstrahlendes nach allen Seiten, da schlägt das Geistige ein und strahlt nach allen Seiten seine Wirkung aus, und buh, ist was Einhüllendes. Also wieder, es ist eine Verfeinerung einfach dessen, was in dem Brigitte aber schon angedeutet ist. Und so sind wir die ganze Geschichte also durchgegangen, an ausgewählten Worten haben wir uns versucht, das also irgendwie bildhaft zu verdeutlichen. Und dann eben zu verfolgen, wie sich nach und nach diese ganze Seelenwelt aus diesem ungeordneten, chaotischen Zustand heraus langsam zu gliedern beginnt, eben durch die weitere Schöpfertätigkeit der Elohim. Das ist dann so wirklich der Einschlag des Geistigen. Das, also beim schießt der Geist in die Materie, und beim Tu, das ist sozusagen die Bekräftigung, da schlägt es jetzt wirklich ins Stoffliche ein. Also da wird es wirklich, wirklich so handgreiflich dann auch, die Geschichte. Also da muss man sagen, Tisch, das steht, Tu, der steht da. Also alles, was dann wirklich fest dasteht. Natürlich ist es jetzt in der Seelenwelt noch ganz im übertragenen Sinne zu nehmen. Da steht noch kein Tisch irgendwo herum oder nicht einmal ein Felsblock irgendwo. Aber es ist ein Seelisches, das in die Erstarrung geht. Das nicht mehr so beweglich ist. Das sich dadurch dann auch in gewisser Weise abgrenzen kann bis zu einem gewissen Grad, also von anderem Seelischen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr weiter Prozess, und am Anfang ist es noch sehr beweglich. erst am zweiten Schöpfungstag zum Beispiel, also wenn die Feste am Himmel geschaffen wird, wie es so schön heißt in der Übersetzung, dann beginnt sich langsam diese große Seelenwelt zu gliedern in einzelne, naja, man könnte sagen Seelensphären. Sphäre ist natürlich auch wieder ein räumlicher Begriff, also wir können es halt nur in räumlichen Bildern veranschaulichen, aber es beginnt sich zu gliedern, es beginnt so eine Art harmonische Struktur zu entstehen, man kann das durchaus empfinden, als wie wenn jetzt ein harmonischer Klang entsteht in diesem ganzen Gebilde und der beginnt es zu ordnen in bestimmte Seelenbereiche, einfach in umfassendere Seelenbereiche, in weniger umfassende Seelenbereiche. Das ist das, aus dem später mal die ganzen Planetensphären entstehen. Das ist das Vorbild dazu, dass sich eigentlich das Seelische, das vorher noch sehr, sehr wild durcheinander geht, in bestimmte Bereiche zu gliedern beginnt, die aber alle harmonisch zusammenwirken. Also das Urbild der Sphärenharmonie, wenn man auch will. Alles noch ganz, ganz im Seelischen drinnen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dann, dass sich etwas bilden kann als nächstes, nämlich ein, naja, man könnte sagen, ein irdisches Abbild dieser Sphärenharmonie, wobei aber unterirdisch ja auch wieder jetzt nicht unser Himmelskörper heute zu verstehen ist, sondern eine, nämlich die engste dieser Sphären, die sich da herausgebildet hat, die damals auch noch die Mondensphäre mit umschließt zu dem Zeitpunkt, also man muss sich denken, aber das alles im Seelischen, das heißt, das, was seelisch heute die Mondenkräfte bewirken, was die Erdenkräfte bewirken, also diese seelischen Kräfte, die bilden sozusagen eine gewisse abgeschlossene Sphäre, das ist das, was am ersten Schöpfungstag schon Haaretz genannt wird, also so eine erste Trennung ist da schon da, allerdings die weitere Gliederung in die weiteren Planetensphären kommt eben erst am zweiten Tag, aber es ist die erste radikale Trennung ist die, dass eben am ersten Schöpfungstag die Himmelswelt Hashamayim, die himmlischen Gewässer im Übrigen. Mayim sind nämlich die Gewässer, aber sie sind dort deutlich durchfeuert mit dem Hashamayim. Also das ist, weiß ich nicht, Feuerwasser oder so irgendwas. Und von dem trennt sich aber ab Haaretz diese Erdenwelt, dass die also die Mondensphäre eben auch umschließt, also alles, was mit den Mondenkräften zu tun hat, umschließt. Die natürlich erst später so genannt werden können, da kann man es noch gar nicht so nennen. Und das Interessante ist ja, dass die Elohim gerade durch diese Trennung, sie bleiben nämlich mit Hashamayim, also mit dieser Himmelssphäre, wenn man so will, also mit dieser restlichen Sphäre verbunden. Und sie sind nicht unmittelbar selbst drinnen wirksam in Haaretz, also in dieser Erdenmondensphäre. Das ist eigentlich eine völlig neue Situation, weil ihr wisst, wir haben öfter darüber gesprochen, dass der Steiner ja sagt, dass es vor unserer Erdenentwicklung gab es schon frühere Entwicklungszustände, sogenannte planetarische Entwicklungszustände, also weiß ich nicht, wenn man es heute naturwissenschaftlich angeht, müsste man hinter den Urknall zurückgehen eigentlich und sagen, da gibt es ja sogar wissenschaftliche Hypothesen, dass es nicht nur einen Urknall gegeben hat, sondern dass irgendwann das alles wieder zusammenstürzen wird und dann wird es einen neuen Urknall geben. Also eigentlich hat man heute in der Naturwissenschaft zumindest spekulativ Bilder, die dem, was Steiner da schildert, näher kommen, als das zu seiner Zeit noch der Fall war, weil da war von Urknall noch keine Rede. Ich meine, da hat der Einstein erst gerade angefangen, sich zu überlegen, eigentlich müsste sich der Kosmos ausdehnen irgendwo. Das ist auf seiner Relativitätstheorie draufgekommen. Und erst viel, viel später hat man dann Indizien dafür gefunden, dass das tatsächlich der Fall zu sein scheint. Aber das ist lang nach Steiners Tod dann schon gewesen.
Und heute ist es ja bewiesen, dass der Weltraum sich ausdehnt.
Ja! dass soweit sowas überhaupt beweisbar ist, ich meine, und wie man es zu verstehen hat. Also was eine Tatsache ist, also einerseits, es gab zwei Zugänge dazu. Der eine Zugang war der von Einstein, der durch seine Relativitätstheorie also auch die Grundlage einer neuen Kosmologie geschaffen hat und in seinen sogenannten kosmologischen Gleichungen darauf gekommen ist, da gibt's noch ein besonderes Glied drinnen, das darauf hindeutet, dass der Kosmos in Bewegung ist, in Ausdehnung oder Schrumpfung. Das konnte er nicht so genau sagen. Ist beides möglich, aber in Bewegung auf jeden Fall. Das nennt er dann den sogenannten kosmologischen Term. Gut, das hat lange Zeit die Welt nicht weiter erschüttert, bis man dann tatsächlich entdeckt hat, dass es bei den Sternen eine sogenannte Rotverschiebung gibt. Was ist die Rotverschiebung? Also man beobachtet die Sterne durch die Teleskope, man kann das Sternenlicht analysieren durch ein sogenanntes Spektrometer. Also das ist im Grunde nichts anderes als ein Glasprisma, das also die Spektralfarben erzeugt. Und allerdings eben ist es nie der ganz rein der Regenbogen, sondern da sind also feine Linien drinnen. Und diese feinen Linien, die da, das sehr deutlich sieht man das beim Sonnenspektrum, also wenn man mit einem Prisma das Sonnenlicht auffängt, durch einen Spalt durchfallen lässt und an die Wand projiziert, kriegt man mal schön das Regenbogenspektrum, wenn der Spalt eng genug ist. Also ihr kennt vielleicht schon ein bisschen die Geschichte mit der göttischen Farbenlehre, dass er so gegen Newton quert hat, das ist nicht Brechung des Lichtes und so weiter, sondern Erzeugung der Farben, aber das ist jetzt egal. Jedenfalls, wir kriegen diese Regenbogenfarben und wir kriegen das Grün in der Mitte eben eigentlich erst durch Vermischung dieser Randspektren. Also da hat man Rot und Gelb auf Orange auch noch dazwischen an der einen Kante und Violett, Indigo, Blau an der anderen Kante. Braucht man nur durch ein Prisma auf irgendeiner Kante schauen, dann ist sie immer entweder Gelb-Rot oder Blau-Violett. Eins von beiden. Und wenn man zwei Kanten hat, dann hat man eben alles. Und wenn der Spalt eng genug ist, ist in der Mitte dann aus Gelb und Blau entsteht das Grün in der Mitte. Das kann man genau verfolgen. Dann hat man das vollkommene Regenbogenspektrum. Und jetzt ist es aber beim Sonnenlicht so, dass da, wenn man genauer hinschaut, am besten das Spektrum noch durch eine Lupe anschaut, dann sieht man, dass da feine schwarze Linien drinnen sind. Und die sogenannten Fraunhofer'schen Linien hat man das genannt, weil das ein gewisser Herr Fraunhofer im 19. Jahrhundert entdeckt hat. Und auf was man drauf gekommen ist, diese Linien sind ganz charakteristisch für die einzelnen chemischen Elemente. Jedes chemische Element hinterlässt ganz bestimmte Linien da drinnen, sodass man aus den Linien sofort feststellen kann, welche chemischen Elemente in dieser Sternatmosphäre zum Beispiel drinnen sind. Also so kann man wie durch chemische Sterne untersuchen, die so weit weg sind. Ja, auf die Art. So, jetzt ist aber das Interessante, und zwar diese Linien sind immer an ganz bestimmten Positionen. Also die sind eben, manche liegen irgendwo im Bereich des Roten, andere liegen im Bereich des Grünen. Jedes Element hat Dutzende solcher Linien, manche sind